Wie das?
Es ist gemein, mich so verlegen zu machen von der Predigt. Aber Ehre sei Gott, ja, Ehre sei Gott. Gott ist gut, Gott verändert uns, Gott liebt uns, wie wir sind, aber liebt uns so sehr, dass er uns nicht so lässt, wie wir sind. Das ist die gute Nachricht. Wow. Ich habe mich sehr gefreut, heute Morgen zu predigen. Ich war gar nicht so sicher, ob ich das denn tun könnte, weil vorgestern hatte ich keine Stimme, gestern ein bisschen, jetzt heute ein bisschen mehr. Und so will ich mein Bestes tun, um das rüberzubringen, was auf meinem Herzen ist. Ich werde über etwas reden, das in der Christenheit vor 5, 6 Jahren große Wellen geschlagen hat. Das Gebet des Jabes. Wer hat davon mal gehört? Ja, seht ihr? Das meinte ich. Gibt es Büchlein in verschiedener Form und Variante und Schweißbänder und Armbänder und ich weiß nicht, gibt es inzwischen alles Mögliche über dieses Gebet des Jabes. Ist ja mitten in einer Geschlechteraufzählung in der Bibel, im ersten Buch Chronik, da taucht plötzlich dieser Jabes auf. Jabes ist sozusagen das Wunderkind der Geschlechtsregister. Eine Art kleiner Mann ganz groß der Bibel. Denn er versteckt sich im unpopulärsten Abschnitt eines der am wenigsten gelesenen Bücher der Heiligen Schrift. Die ersten 9 Kapitel des ersten Buchs der Chronik enthalten den offiziellen Familienstammbaum der Stämme Israels. Angefangen von Abraham bis hin zu Israels Rückkehr aus der Gefangenschaft, Jahrtausende später. Langweiliger geht's nicht. Die langen Listen unbekannter und weitgehend unaussprechlicher Namen schlagen selbst hartgesottene Theologiestudenten in die Flucht. Es wird nicht nur erwähnt, sondern, also dieser Jabes wird nicht nur erwähnt, sondern er wird auf besondere Weise herausgehoben. Im 1. Chronik 4, 9 bis 10, diese 2 Verse, die möchte ich mit euch heute betrachten. Da steht nämlich, ein Mann namens Jabes war der angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren. Und deshalb hatte sie ihn Jabes genannt. Er selbst aber hatte zum Gott Israels gebetet, segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Diese Bitte hatte Gott erhört. Wer von euch ist mit Schmerzen geboren worden? Also einige wissen es, andere werden es sich denken können. Die Mütter hier, die werden es ganz sicher wissen. Ich glaube, es gibt keinen Mensch auf dieser Welt, der ohne Schmerzen geboren wurde. Zumindest ist mir jetzt keiner bekannt. Das liegt in der Natur der Sache, dass es Geburtsschmerzen gibt, ja, die sogar ihre Bewandtnis, ihre Bedeutung haben, damit die Geburt gelingt. So, dennoch kenne ich niemanden hier, der einen Namen hat wie Jabes. Ich komme da noch drauf. Soweit wir erkennen können, lebte Jabes im südlichen Israel zur Zeit der Richter, also kurz nach der Eroberung Kanaans, kurz nach Josuas Leben vermutlich. Er wurde in den Stamm Juda hineingeboren und war mit der Zeit zu einem angesehenen Sippenoberhaupt geworden. Doch seine Geschichte beginnt zunächst mit seinem Namen, wie ja die Geschichte auch von uns. Im Hebräischen bedeutet der Name Jabes nämlich Schmerz. Ist das nicht ein genialer Name? Oh, würden wir den nicht lieben, wenn wir Schmerz hießen oder Englisch Pain oder irgendwie sowas? Oh. Anders übersetzt kann er auch bedeuten, er verursacht Schmerzen oder er wird Schmerzen verursachen. So Schmerzverursacher. Ja, vor. Ingrid, ich würde dich nennen Schmerzverursacherin. Oder Helmut, Schmerzverursacher, das wäre dein Name. Fällt dir deine Schulzeit vor? Ja, kommt Schmerzverursacher. Wir haben ja teils schon lustige Namen, aber das wird doch schon die Schmerzgrenze übersteigen für einige von uns. Also es klingt nicht gerade nach einem verheißungsvollen Leben. Vor allem nicht dann, wenn du verstehst, welche Bedeutung die Namen im Orient heute noch haben und damals erst recht hatten. Ein Name, das war wie ein Lebenslauf im Voraus geschrieben. Ja, man konnte ziemlich sicher sein, dass man dem Namen auch gerecht wurde. Und mit so einem Namen konnte man vielleicht im Schlachthaus arbeiten oder sowas, ja, mit Schmerzen verursachen. So, also alle Babys, die werden ja unter Schmerzen geboren, aber offensichtlich war es bei Jabes besonders schlimm. Es hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ich weiß, dass meine Frau beide unsere Kinder mit sehr großen Schmerzen entbunden hat und beide standen auf des Messers Schneide. Sie waren fast tot oder herzmäßig schon tot und sie kamen auf die Welt. Es waren sehr schmerzhafte Geburten. Also wir hätten allen Grund, unsere Kinder so zu nennen, aber wir haben es nicht getan. So gehen wir mal davon aus, dass diese Lady damals noch mehr Schmerzen hatte oder vielleicht weniger damit umgehen konnte. Ist ja auch mal ganz egal, er hatte diesen Namen weg. Da gab es auch keine Änderung mehr. So musste er mit einem Namen aufwachsen, den jeder Junge hassen würde. Wir wissen ja, andere Namen hatten auch Bedeutung. Jakob wurde Rapha genannt oder Salomo Frieden. Gott hat hier und da mal Namen geändert. Ja, wissen wir bei Sarah, Sarai, Sarah oder Abraham, Abraham oder Saulus, Paulus, wo dann jeweils auch ganz starke Bedeutungen damit verbunden waren, die eben vom Fluch zum Segen wurden, könnte man sagen. Das Leben dieses weitgehend unbekannten Mannes hatte also nicht gerade gut begonnen. Nun, wir wissen heute nicht ganz so viel über ihn. Und doch, was wir in diesen zwei Versen lesen, ist eigentlich eine Lebensbeschreibung. Und zwar eine, die ich für mich auch gerne hätte. Ich möchte, dass so zwei Verse reichen, um mein Leben später zu beschreiben. Wäre ich voll zufrieden. Ihr auch? Ja, wir lesen das nachher nochmal. Vielleicht habt ihr nicht richtig aufgepasst. So, wir wissen, er hat dieses eine kurze Gebet gebetet. Und die Bibel lässt uns wissen, dass dieses Gebet von Gott erhört worden ist. So einfach ist das. Ja, Moment, welche Theologie hatte er? Welche Praxis, welche Art des Gebets? Es gibt so viele Gebetsarten. Wie hat er das gemacht? Knien, stehend, liegend, schreiend, leise, mit einer Gebetsgruppe, mit einem Gebetsteam? In welcher Gemeinde war er? Fragen, die wir Deutsche stellen würden, ne, in so einer Situation. Aber hier steht einfach nur, er hatte ein Gebet gesprochen und Gott hat das Gebet erhört. So einfach kann das sein. Wisst ihr, trotz dieser schlechten Aussichten fand Jabes einen Ausweg aus dem Dilemma. Einen Ausweg, der so einfach scheint, dass er schon fast unglaubwürdig ist. In den Tagen seiner Kindheit, das stelle ich mir richtig schön vor, der kleine Jabes mit diesem furchtbaren Namen. Er wuchs auf in einer Zeit, wo Gott Israel in seine Bestimmung geführt hat. Er war ein Kind seiner Zeit. Er war nicht ein Kind der Generation, die in der Wüste gestorben ist, sondern er war ein Kind der Generation, die gerade ihr Land eingenommen hat, die das Land feindfrei gemacht hat, die die Städte neu besiedelt haben, die neue Häuser gebaut haben, die neuen Felder angelegt haben und wo einfach Begeisterung war. Weil sie hatten alles, was sie sich erträumten. Ja, ein Land, wo Milch und Honig fließt, so wurde es ja bezeichnet. Und da in dieser Zeit, in dieser Pionierzeit Israels, da wuchs er auf. Er hatte immer gehört, bin ich überzeugt von, jeden Tag hörte er von diesen Geschichten der Sklaverei. Weil das war ja noch nicht so weit weg, das waren die Großeltern vielleicht. Er hörte diese Geschichten. Weißt du, Großvater damals in Ägypten, der musste so und so viel Ziegel jeden Tag machen und so und so. Und es gab nichts zu essen und dann kam Mose, wurde alles noch schlimmer. Und ich bin überzeugt, der hatte diese Storys gehört. Und er hatte gehört, dass da ein Gott war, der sein Volk befreit hat. Der es einfach gemacht hat. Mit so einem alten Knaben wie Moses. Mit 80 Jahren, ne, beruft er ihn und schickt ihn nach Israel, nach Ägypten, um sein Volk zu befreien. Er hatte von all dem Reichtum gehört, oder er sah es ja jetzt, er lebte ja da drin. Und als dieser kleine Junge erwachsen wurde, da hat ihm der Glaube an diesen Gott, der Wunder und Neuanfänge bringt, tiefe Wurzeln geschlagen. Warum sollte er also nicht seiner Zeit um einen Neuanfang bitten? Ich hörte mal den Pastor David Cho, Yonggi Cho, von seinen Jüngern sprechen. Er ist Pastor der größten Einzelgemeinde der Welt mit heute 700.000 Mitgliedern, einer Pfingstgemeinde in Südkorea. Und er sagte, dass er 3.000 Jünger habe. Also Jünger meint jemand, der einfach von ihm lernt. Wir würden heute modern sagen, Mentorant. 3.000 Männer und Frauen, die von ihm lernten, wie man Gemeindebau macht. Also Pastoren, Pastoren im Dienst. Und er sagt, keiner dieser 3.000 Personen hat eine Gemeinde, die kleiner ist als 5.000 Mitglieder. So, ich meine, als Deutscher höre ich da ganz interessiert zu. Weil in Deutschland gibt es nicht eine einzige Gemeinde mit 5000 Mitgliedern. Und ich habe mir viel Gedanken darum gemacht. Wie kann das sein? Und Jogi Choa erklärte das eigentlich. Er sagte, die sind in meiner Gemeinde groß geworden. Die sind um mich herum geblieben. Die kannten gar nicht eine Gemeinde mit 200 Leuten. Was ist das? Das war nie ihr Ziel, als sie in den Dienst gegangen sind, als sie seine Bibelschule verließen. Die hatten von vornherein ein klares Bild. Das waren Tausende, das war gar keine Frage. Da musste man ihm gar nicht erklären. Die sind so groß geworden, die Jungs und Mädels. So wie Jabez groß geworden ist mit dem Glauben, Gott kann alles tun. Gott hat ein ganzes Volk befreit gegen das stärkste Volk seiner Zeit, gegen Ägypten. Hat die ganze Armee in einem Fluss, im Meer versinken lassen, wo doch vorher das ganze Israel durchmarschiert ist. So, also dem muss man nicht erzählen, Gott ist groß. So, wir müssen es manchmal hören. Weil wir vielleicht nicht in Familien groß geworden sind, wo es normal war, dass Papa und Mama mit uns gebetet haben, wenn wir krank waren. Und dass es natürlich erwartet wurde, dass auch Heilung eintritt in diesem Moment. Wo es normal war, dass wenn wirtschaftlich was schwierig war, dass man zusammen auf die Knie gegangen ist als Familie. Und dass man Gottes Fülle herausgesprochen hat über sich. Und erlebt hat, wie Finanzen reinkamen. Wenn du so groß geworden bist, brauche ich dir das gar nicht erzählen. Dann ist es für dich Standard. Du lebst in dieser Wahrheit, du weißt, es funktioniert. Und du gibst es natürlich an deine Kinder weiter und die kämen auch gar nicht auf eine Idee. Also wenn manche christlichen Kinder, ja, wenn die in die Schule kommen und hören das erste Mal eine Lehre, die sich Evolution nennt, und die kommen lachend heim. Hat mir Scott jetzt erzählt, Scott und Faith, ja, ihr ältester Sohn hat jetzt gerade das erste Mal über diese Lehre gehört. Und er hat laut gelacht im Unterricht. Sag, was glaubt ihr? Vom Affen abstammen? Wie kommt ihr denn auf sowas? Ja, so, also völlig irre. Ja, wie komme ich auf sowas? Ich bin groß geworden mit einer klaren Überzeugung, dass Gott uns geschaffen hat und dass Gott einen guten Plan für uns hat und dass es eine Schöpfung gab und so weiter. So, ja, aber wenn du jetzt dich bekehrt hast mit 30, 40, 50, dann bist du groß geworden mit dieser Lehre. Dann musst du erst mal aus dem Kopf wieder rauskriegen. Ah, Moment, mit den Affen, das stimmt nicht, echt nicht. Man, ist es nicht heilsnotwendig, wenn du es glaubst, kommst du trotzdem in den Himmel, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Aber es macht was mit unserer Vorstellung von Gott. Braucht Gott einen Affen, um mich zu schaffen? Ja. Braucht er nicht. Hat auch für die Vögel auch nicht irgendwas vorher gebraucht. Er konnte es alles direkt tun. Ehre sei Gott. Aber ich muss wieder zurück. Der gute Jabez. Wie wichtig ist es doch, der Dienst an Kindern. Wir müssen sie schon sehr jung von der Größe Gottes wissen lassen, denn die Welt gibt ihre Irrlehren ebenfalls sehr früh an unsere Kinder weiter, um sie zu vergiften. Und da ist die Evolution nur eine von vielen. Ja, Homosexualität ist normal. Es ist geil, schwul zu sein. So Sachen, weißt du, das kriegst du heute in der Schule schon mit. Das ist ja nicht krank, das ist ja einfach eine andere Art und so. Das sind viele Lügen, die kommen. Müssen wir aufpassen. Das kann man demnächst ins Gefängnis, wenn man sowas sagt, ja. Dass Homosexualität eine Krankheit ist oder Sünde ist. So, die Zeit verändert sich und wir müssen aufpassen, dass wir die richtigen Werte auch an unsere Kinder weitergeben. Ein Mann namens Jabez war der angesehenste unter seinen Brüdern. Und zum angesehensten Mann unter seinen Brüdern unter Israel wurde Jabez durch 4 Punkte. Segne mich, erweitere mein Gebiet, steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Diese 4 Dinge, die möchte ich mir jetzt kurz mit euch anschauen. Segne mich. Im Grundtext ist der Satz so gestaltet, als würde man im Deutschen 5 Ausrufungszeichen dahinter setzen. Segne mich, Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Ist schon eine sehr deutliche Forderung, oder? Ist nicht so eine Bitte, oh bitte, bitte segne mich doch mal. Nein, segne mich! Du bist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Du hast mein Volk freigesetzt. Du bist der Einzige, der das kann, was ich brauche. Du kannst mir nicht nur meinen Namen wieder gut machen, sondern du kannst mir einen Segen geben, der über all dem steht, was vielleicht gerade in meiner Familie so abgeht. Wie aber kann ein Mann, der in der Bibel als Vorbild erwähnt wird, so aggressiv und selbstbezogen sein? Würde doch manche fromme Seele ganz schön Anstoß dran nehmen. Nun, offensichtlich hat Jabez ein ganzes Stück mehr verstanden, als manche religiöse Seele das tut. Auch du und ich werden vielleicht hier und da mal ein bisschen skeptisch angeschaut auf die Art und Weise, wie wir beten oder wie wir Dinge einfach von Gott erwarten. Wie wir sie als selbstverständlich von ihm annehmen, weil wir wissen, Gott ist gut und Gott liebt uns, weil wir verstanden haben, dass Gott Vater ist und nicht Treiber und nur König und diese Dinge, sondern er ist auch Vater. Und jeder von uns, der Vater oder Mutter ist, der weiß, wenn unsere Kinder an den Kühlschrank gehen, dann müssen die nicht vorher bitteln und betteln. Darf ich mir bitte ein bisschen Butter nehmen? Bitte, bitte, nur ein Stückchen und vielleicht noch ein Brot aus dem Schrank. Oder? Nein, das Kind geht an den Kühlschrank, holt sich die Butter und das Brot, also den Brot woanders her und schmiert und isst, oder? Ja. So, warum sollen wir das nicht auch tun? Wenn Gott uns seinen Kühlschrankschlüssel auch noch gibt. Ein Haustürschlüssel. Segnen im biblischen Sinne bedeutet, jemandem göttliches und somit übernatürliches Wohlwollen zu wünschen beziehungsweise zufließen zu lassen. Um Gottes Segen zu bitten, heißt nicht nur einfach mehr von dem zu wollen, was wir auch aus eigener Kraft erreichen können. Es heißt, um die Freisetzung der wunderbaren und unerschöpflichen Güte Gottes in unserem Leben zu ringen, die alleine er uns zu geben vermag. Das heißt Segen erbitten. Ich möchte euch eine Geschichte aus diesem Büchlein vorlesen, die das ein bisschen illustriert. Bitte hört gut zu. Herr Schmidt, ich hoffe, es heißt jetzt niemand so.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.
Herr Schmidt stirbt und kommt in den Himmel. Petrus erwartet ihn am Himmelstor, um ihm eine Führung durch den Himmel zu geben. Inmitten von all der Pracht, den goldenen Straßen, herrlichen Villen und Chören von Engeln, bemerkt Herr Schmidt ein seltsames Gebäude. Es sieht aus wie eine riesige Lagerhalle, ganz ohne Fenster. Es gibt lediglich eine Tür. Petrus zögert, als Herr Schmidt ihn bittet, das Innere dieses Hauses sehen zu dürfen. Ich glaube nicht, dass du sehen möchtest, was dort drin ist, sagt er zu dem Neuankömmling. Warum sollte es im Himmel Geheimnisse geben, fragte sich Herr Schmidt. Was für eine Überraschung mag sich wohl hinter diesen Mauern verbergen? Als der Rundgang beendet ist, bittet er Petrus erneut, das Innere des Gebäudes sehen zu dürfen. Schließlich gibt Petrus nach. Er schließt die Tür auf und kann gerade noch zur Seite springen. So eilig hat es Herr Schmidt, ins Innere des Hauses zu kommen. Wie sich herausstellt, handelt es sich wirklich um ein Lagerhaus. Der Raum ist bis unter die Decke mit Regalen gefüllt, in denen weiße Kisten lagern, die alle mit einer roten Schleife zugebunden sind. Stellt euch das vor, so weit das Auge sieht, kilometerlang, weiße Kisten mit roten Schleifen. Diese Kästen sind ja alle mit Namen versehen, sagt Herr Schmidt, laut zu sich selbst. Er drehte sich zu Petrus um und fragt, ist auch eins für mich dabei? Na, aber natürlich, sagt Petrus und versucht ihn sanft nach draußen zu schieben. Ehrlich gesagt, gibt Petrus zu bedenken, wenn ich du wäre. Aber Herr Schmidt ist schon auf dem Weg zu dem Regal mit dem Buchstaben S, um sein Kästchen zu suchen. Petrus folgt ihm kopfschüttelnd. Er kommt gerade in dem Moment dazu, als Herr Schmidt die Schleife von seiner Kiste löste und den Deckel abhebt. Da vernimmt Petrus ein Seufzen. Jenes tiefe Seufzen in einem Moment des Erkennens und Verstehens, das ihm so vertraut ist. Wie oft hat er es schon hören müssen? In seinem Kasten fand Herr Schmidt all die Segnungen, die Gott ihm während seines Lebens zugedacht hatte, aber er hatte nie darum gebeten. Bittet, so lautet die Zusage Jesu aus Matthäus 7,7, und ihr werdet bekommen. Oder in Jakobus 4, ihr bekommt trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Segne mich! Jabez hat's verstanden. Jabez ist zu Lebzeiten in diese Lagerhalle marschiert, hat sein weißes Päckchen genommen, den roten Schlupf abgemacht und hat zugegriffen. Oh, ich bin begeistert darüber. Und wisst ihr warum? Weil wir heute Geburtstag feiern. Nicht nur meine Tochter wird heute 8 Jahre alt, sondern wir feiern heute den Geburtstag der Gemeinde Christi. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Und es ist viel mehr als nur Gemeinde ist entstanden. Auch schön, wir haben jetzt ein paar Kirchengebäude in Deutschland stehen. Gemeinde heißt, der neue Bund wurde besiegelt. Und in diesem neuen Bund haben wir Eintritt bekommen. Wir haben den Schlüssel für dieses Lagerhaus bekommen. In dem Moment, wo die Gemeinde entstand, wo der neue Bund geschlossen, wo Christus von den Toten auferstanden ist. Das war vorher nicht so. Vorher hätten wir das Gebet des Jabes bis zum Umfallen beten können, es wäre nichts passiert. Weil wir nicht seinem Bundesvolk angehörten. Israel, dem Volk des alten Bundes. Aber jetzt ist der Schlüssel uns übergeben worden. Sagt, ihr gehört dazu. Die ganze Welt hat Zutritt, wenn sie Christus als ihren Herrn annimmt. Das ist die einzige Bedingung. Denn dann kannst du dich Christ nennen. Bitte denk nicht, du wärst Christ, nur weil du katholisch, evangelisch oder freikirchlich bist. Du bist ja auch nicht zum Auto, nur weil du dich in die Garage stellst. Aber wenn wir anfangen, Christus unser Leben zu übergeben, ganz bewusst und sagen, Herr, du sollst wirklich mein Gott sein, du sollst mein Führer sein, im besten Sinne dieses Wortes, führe mich in dieser Welt, nicht verführen, führen. Dieses Wort ist ja leider negativ besetzt inzwischen durch einen Mann aus Österreich. Aber Gott ist unser Führer, er ist tatsächlich jemand, der führt, weise und gut, als einziger, der das übrigens kann. So ist es gut, seine Führung über unserem Leben anzustreben. Manche Menschen haben Gott gegenüber so eine Buchhaltermentalität. Da ist ein Segenskonto mit Einzahlungen und Abbuchungen. Ah, Gott war in letzter Zeit ungewöhnlich großzügig zu dir. Das heißt, du darfst fürs Erste keine weiteren Einmalzahlungen von ihm erwarten. Und schon gar nicht darum bitten. So denken manche Christen. ah, ich habe ja gerade jetzt da Glück gehabt oder ich habe da gerade was Gutes erlebt. Jetzt ist sicherlich erstmal Schluss damit. Weil ich habe ja nicht so gut gelebt die letzte Zeit. Das kann ich eh nicht bitten. Mal ehrlich, wer kennt das von sich? So, diese Gedanken. Ja, wir leben natürlich nicht danach, aber so, ich kenne das schon. So, die Bibel nennt das dann Verdammnis. Sagt, der Teufel kommt, um zu verdammen. Du hast eine Sünde getan, also fühlst du dich unwürdig und du gehst Gott aus dem Weg, wo du eigentlich zu ihm hingehen solltest und sagen, hey, ich habe Mist gebaut, bitte hilf mir. Weil er sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn jemand umkehrt und Buße tut, dann ist er treu und gerecht und vergibt die Schuld. Wenn du vergibst, dann kannst du auch loslassen. Aber du vergisst es nicht. Wenn Gott vergibt, sagt er vergisst, weil er sich entschieden hat und weil er Gott ist. Er vergisst. Er denkt nie mehr daran. Wenn du morgen zu ihm kommst wegen der Schuld von gestern, die du ihm gestern gebracht hast, sagt er, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich sehe die Schuld nicht. Wo soll die sein? Weil die habe ich dir doch gestern schon mal gebracht. Ah ja, dann, was erwartest du? Dann willst du sie jetzt noch finden. Was ich vernichtet habe, ist finnig, ist vorbei. Findest du nicht mehr. So ist Gottes Vergebung. Oh. Das heißt, wir können zu ihm kommen, nicht als Buchhalter, sondern jederzeit und immerzu. So wie unsere eigenen Kinder kommen können. Wenn du eine gute Mutter, ein guter Vater bist, dein Kind kann sich erlauben, was es will. Wenn es umkehrt, dich um Verzeihung bittet, wirst du ihm vergeben. Du wirst ihm eine neue Chance geben. Du wirst ihm das nicht immer vorhalten, was war, oder? Da leiden wir doch drunter, wenn wir so Eltern haben, oder? Oder Leute haben in unserer Bekanntschaft, die sich alles innerlich notieren, was wir je falsch gemacht haben. Und dann tun sie so, als wäre nichts. Und dann kommt irgendwann ein Punkt. Und dann kriegst du es alles aufs Brot geschmiert. Damals hast du das gemacht und das. Und du hast mir da und das nicht und dies und nicht. Ich dachte, das wäre bereinigt. Von wegen. Buchhaltermentalität. Gibt auch Christen, die das machen. Ist nicht in Ordnung. Wenn dich jemand um Vergebung bittet, vergiss das oder versuch's zumindest und leg's ab. Die Art zu denken ist nämlich Sünde. Zielverfehlung heißt Sünde. Das ist ein altes Wort mit einer ganz wichtigen Bedeutung. Am Ziel vorbeizuschießen, das ist Sünde. Das ist ein griechischer Begriff. Kommt aus dem Bogensport, Pfeil im Bogensport. Hast du eine Sünde begangen? Es war einfach, der Pfeil ist neben die Scheibe vorbeigedüst. Nicht getroffen. Und das hat Paulus übernommen und sagt, das ist Sünde. Sünde heißt am Ziel vorbei. Gott hat ein Ziel für dein Leben. Und das ist klasse. Und wenn du da vorbeirauschst, schadest du niemandem mehr als dir selbst. Das ist nicht Gott, der jetzt ein langes Gesicht zieht, sondern es heißt einfach nur, wenn du Sünde in deinem Leben duldest, kann Gott nicht mehr hineinkommen. Weil was passieren würde, würde Gott in dein Leben, wenn du in Sünde stehst, es wäre das Ende deines irdischen Lebens. Und zwar augenblicklich. Wir wissen das von der Bibel. Ja, wie im Neuen Testament Leute tot umgefallen sind, nur weil sie eine kleine Lüge begangen haben, aber eben in einer Gemeinde, wo Gott massiv da war. Das geht nicht. Sünde und Gott zusammen geht nicht. Deswegen hat er das Kreuz zugelassen oder geschickt, verantwortet, hat Jesus sterben lassen am Kreuz, damit die Sünde dort ein Ende finden kann. Und jeder Mensch, der dorthin geht, geistlich, und sagt, Herr, ich lege meine Sünde ab, ich bitte dich um Vergebung, dessen Sünde ist getilgt, nicht durch unsere Werke. Können wir gar nicht. Wir können kein Werk tun, um unsere Sünde zu beerdigen. Geht nicht. Aber seine Werke, Jesu Werk am Kreuz, war sein stellvertretendes Opfer. Er starb dort, wo wir eigentlich hingehören. Jeder Einzelne von uns. Das meint Vergebung. Das ist die Voraussetzung. Deswegen meint Christsein nicht Zugehörigkeit zu einer Organisation. Sondern Christsein meint, das Blut Jesu ist in Anspruch genommen worden. Zur Vergebung der eigenen Schuld. Und der Lebensstil hat sich verändert. Ich habe mich auf Christus hin eingelassen. Nicht nur als meinem Notrad, sondern als meinem Lenkrad. Ist nicht mein Reserverad, mein Gott. Ich lebe für ihn, weil ich ohne ihn nie mehr sein will. Als Mose am Berg Sinai darum bat, seine Herrlichkeit sehen zu dürfen, ging es ihm dabei um ein tieferes Verständnis von Gott als Person. Als Antwort darauf gab Gott ihm die Beschreibung seines Wesens. Da steht, ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld und meine Güte und Treue sind grenzenlos. Diese Erkenntnis hat Moses gewonnen. Und das steht für uns auch. Denn der Gott der Bibel verändert sich nicht. Er sagt, ich bin derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Es ist unglaublich. Gottes Wesen ist Güte. Und er ist so reich an Güte, dass sie buchstäblich überfließt hinein in unser unwürdiges Leben. Wenn das deinem Gottesbild nicht entspricht, dann bitte ich dich, ändere dein Gottesbild. Denn ein Gottesbild entspricht dem, was das Wort über ihn sagt, nicht das das, was wir fühlen oder was wir irgendwann mal glauben, erlebt zu haben oder von anderen gehört haben. Ändere deine Sichtweise. Nimm dir doch vor Gott, solange du lebst, jeden Tag, um seinen Segen zu bitten. Und wenn er schon einmal dabei ist, dann ruhe ich gleich richtig. Halleluja. Denk dir mal an den Grundsatz Gottes. Er will dich segnen, damit du anderen ein Segen bist. Der Segen ist auch nicht nur für dich oder für sie gedacht. Der Segen ist immer ein Segen, der durchlaufen soll. Wir lernen das ja auch hier über Geld oder über jeden anderen Bereich. Wenn Gott dich segnet, dann pass auf, dass du das nicht alles für dich nimmst, sondern gib weiter, denn dann fließt es weiter. Gott gießt nichts in ein totes Meer hinein, wo es nur versalzt und nicht für irgendwas gut ist, sondern er gießt es hinein in Flüsse, die weiterströmen, die das Land bewässern, was drumherum ist. So lasst uns solche Flüsse sein. Der zweite Punkt, erweiter mein Gebiet. Es geht darum, dass du Gott darum bitten sollst, deinen persönlichen Lebensrahmen auszuweiten, so dass du mehr für ihn bewirken kannst. Wir haben diese Grundannahme aus der Bibel erkannt, dass wir nicht nur leben, um zu leben und zu sterben, sondern wir leben, weil Gott einen spezifischen Plan hat für unser Leben. Er hat einen Auftrag, er hat einen Sinn und ein Ziel für dieses Leben für uns. Und den herauszufinden, ist das Wichtigste überhaupt. Es ist wichtiger als unsere Familie, es ist wichtiger als unsere Arbeit, wichtiger als irgendetwas sonst, dass wir herausfinden, warum bin ich hier? Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Warum habe ich diese Gaben, diese Fähigkeiten, diese Dinge? Was soll ich damit tun? Wie kann ich dazu beitragen, dass Menschen von dir hören? Denn das ist das große Ziel Gottes, dass wir es weiter sagen, dass Menschen herausfinden, dass Gott wirklich lebt. Er ist real, so real wie du, wie sie, wie ich. Und er kann das zeigen, und zwar sehr deutlich und sehr dramatisch, wenn es sein muss. Es ist jene innere Hoffnung, eigentlich doch für mehr bestimmt zu sein, als das Leben im Mangel, was mich gerade umgibt. Erweiter mein Gebiet. Es ist ein kleiner Einblick in Gottes großen Traum, den er für jeden Menschen bereithält. Bittet, so wird euch gegeben. Bittet, so wird euch gegeben. Ich bete die Inhalte dieses Gebets schon viele Jahre. Und Gott beantwortet dieses Gebet immer. Ich könnte euch kein Beispiel nennen, wo er das Gebiet nicht erweitert hat, wenn ich ihn darum gebeten habe. Ich bin zugegebenermaßen manchmal auch ein wenig vorsichtig damit. Denn nicht immer ist eine Gebietserweiterung sofort auch ein Segen. Sondern vielleicht muss ich die letzte Gebietserweiterung erst noch verkraften und bewältigen, bevor ich dann die nächste Grenze von ihm bekomme und das Land weiter gesteckt wird. Stell dich mal vor, wie so ein Weidezaun, wisst ihr, wo die Zäune immer weiter gesetzt werden und du hast immer mehr Rasen zu mähen oder Vieh, ja, Landwirtschaft oder Vieh zu hüten und so weiter. Gerade als Pastor, ja, mehr Leute, das heißt auch wirklich mehr zu tun und du willst ja jedem auch dienen können. So braucht es Strukturen, es braucht Strategien, wenn wir Gebietserweiterungen haben. Wenn du ein Business hast eine Firma, wir haben hier teils Firmen, die auch deutschlandweit arbeiten, wie Typcolor oder Wake-Up. Wenn ich so eine Firma zu betreuen habe, dann muss ich eine Strategie haben, dann muss Gott mir helfen, dass auch diese Gebietserweiterung ja zu schaffen. Oder wenn hier jemand ist, der im Vertrieb arbeitet, ich komme aus dem Vertrieb auch viele Jahre, und wenn du auf einmal statt 100 neue Kunden im Jahr 500 hast, das hat auch was mit Arbeit zu tun. Ne? Dieser Segen will dann auch verkraftet werden, stimmt's? Oder eine Mutter, die sagt, oh, ich liebe Kinder, und du hast dann 2 und auf einmal hast du 5, weil Drillinge dazukommen. Das ist eine Gebietserweiterung unter Umständen. So, wir müssen dann auch damit klarkommen können. Vielleicht fühlst du dich nicht fähig oder würdig für ein größeres Gebiet. Dann ist deine Gleichung für die dir zustehende Gebietsgröße vielleicht so. Hör gut zu. Viele Leute denken so. Meine Fähigkeiten plus meine Erfahrungen plus meine Ausbildung plus meine Persönlichkeit und äußere Erscheinung plus meine Vergangenheit plus die Erwartung anderer gleich das mir zustehende Gebiet. Wenn wir das glauben, ihr Lieben, werden wir um Gebietserhöhungen nicht mehr beten. Denn dann sind wir vielleicht schon über oder an unserer Grenze angekommen. Also mit meiner Bildung, ich war mal an dem Punkt. Ich habe Hauptschule gemacht, habe Gärtner gelernt. Das war mein erster Beruf. Und wo ich dann empfunden habe, dass es in geistigen Dienst geht, war erstmal Minderwertigkeit mit mir. Ich soll jetzt theologisches Studium machen? Ich? Oh Herr, das ist nicht mein Gebiet, dachte ich. So, ich weiß nicht, was für dich die Grenze ist, wo du denkst, das kann ich nicht schaffen. Ich bin zu jung. Das war auch damals, ich war 20 Jahre alt. Ich bin zu jung, Gemeindeleiten. Das sind alles reifere Herren und so, ne? Mit schwarzen Anzügen oder so. Bin immer noch jung. So. Das gibt, oder ich bin zu alt, ja. Moses hätte doch den Grund gehabt. Oder Josua war auch 70. Es waren zwei Herren in ihrem reiferen Alter. Und die fingen an, eine ganz neue Arbeit zu tun. Mit 80 nochmal anfangen, 40 Jahre ein Volk durch die Wüste zu führen. Oh. Können wir auch sagen. Also die Gebietserweiterung, die ist gerade mal zu groß. Das steht mir nicht zu. Und Gott sagt, doch, es steht dir zu. Ich will, dass du viel mehr tust. Und viel, ich will für dich mehr tun, als du erbittest und erdenkst. Epheser 3, Vers 20 steht das. Er ist der Gott, der weitaus mehr zu tun vermag, als du erbitten oder denken kannst. Nach der Kraft, die in dir wirkt, seit Pfingsten. Der Heilige Geist. Er ist die Kraft Gottes auf Erden, die in uns eingezogen ist. In dem Moment, wo wir von neuem geboren wurden, sprich, wo wir Christus als Heiland angenommen haben und in diese Beziehung hineingetreten sind. Manche denken, ja, Christsein ist irgendeine Form von Religiosität. Ist es nie, war es nie. Christsein meint, ich bin in Beziehung getreten mit jemandem. Als ich vor 16 Jahren in die offizielle Ehebeziehung mit meiner Frau eingetreten bin, dann war das ein ganz besonderer Moment. Es ging nie um Regeln, es ging nie um Organisation, um Strukturen, um Strategien. Ja, man braucht es dann irgendwann, das ist okay. Aber es war nicht das Zentrum. Das Zentrum war und ist bis heute die Beziehung, die ich zu meiner Frau habe, an der ich arbeite, an der ich festhalte, wo ich nach Möglichkeit keinen Tag meines Lebens sie nicht sehen oder hören oder reden oder kann. Ja? Manchmal gehen wir mit Gott so um, als wäre das gar nicht so wichtig. Naja, Gott, okay, Sonntag sehe ich immer in der Kirche und das war's. Nein, ich brauche Gott jeden Tag und Gott möchte mit mir eine Beziehung pflegen. Deswegen sage ich, lest jeden Tag in seinem Wort. Findet raus, wer er ist und was er für dich sein will. Und du wirst begeisterter und begeisterter sein davon. Hab Gemeinschaft mit Menschen. Wenn du noch in keiner Zelle bist, such dir eine Zelle, eine lebendige Zelle, wo Leben multipliziert wird in unserer Gemeinde. Wir haben sie in so vielen Orten jetzt, 21 Stück schon. Du wirst was finden in deiner Nähe. Geh hin, finde heraus, was Gemeinschaft heißt, wie Gott dir durch Gemeinschaft, durch Menschen begegnet. Das ist fantastisch. Und du merkst, wie Gott zu dir spricht durch einen Menschen, den du dir nie ausgesucht hättest, dass Gott durch ihn zu dir spricht. Ja, das ist Abenteuer. Hier lernen sich Leute kennen, da sitzt der Zahnarzt neben dem Sozialhilfeempfänger. Das passiert in unserer Gemeinde. Das ist wundervoll. Hier lernen sich Leute kennen, die sich im natürlichen Leben nie gefunden hätten. Oder? Was sind wir eine bunte Truppe hier? Das ist doch fantastisch. Halleluja, das ist Leben. Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es gelingen, sondern durch meinen Geist, sage ich, der Herr der Herrscher, in Sacharja 4. Unser Herr ist geradezu darauf spezialisiert, durch ganz normale Menschen zu wirken, die an einem übernatürlichen Gott glauben und der sie im Dienst nimmt. Gottes Gleichung für dein zustehendes Gebiet ist folgende. Meine Bereitschaft und meine Schwachheit plus Gottes Wille und seine übernatürliche Macht gleich mein wachsendes Gebiet. Ich wiederhole. Meine Bereitschaft und Schwachheit plus Gottes Wille und seine übernatürliche Macht gleich mein wachsendes Gebiet. Denk doch mal an die Knaben, die Jesus berufen hat. Die 12. Er ist nicht ins Theologieseminar nach Jerusalem gefahren, hat sich die Besten der Besten geholt. Paulus war erstmal gar nicht dabei. Er hat sich Fischer geholt, Hilfsarbeiter und hat die zu den Stars gemacht, auf dem die ganze Kirche, egal wie sie sich nennt, ihr Fundament hat. Hat einen Petrus genommen, sagt, du sollst der Fels sein, der Stein sein, auf dem ich Gemeinde baue. Nicht du, sondern die Wahrheit, die du gerade gesagt hast. Du bist mein Herr und mein Gott. Du bist Gottes Sohn. Du bist der lebendige Christus. Dieser Fels, diese Wahrheit war es, um die es ging. Ein Wunder ist ein Eingreifen Gottes, um etwas zustande zu bringen, das normalerweise nicht passieren würde. Stimmt's? Eben das war es, was Jabes brauchte, um die negative Festlegung zu überwinden, die durch seinen Namen auf ihm lasteten und ihm seine Lebensumstände verwandeln sollten. Das war, was er brauchte. Er brauchte eine Gebietserweiterung. Der nächste Satz, der kam, den kenne ich nur zu gut. Steh mir bei. Immer wenn Gott mir eine Gebietserweiterung gegeben hat, die letzte war die Vision der Hauszellen, G12, gab es Momente, wo ich mir gewünscht hätte, er hätte es nicht getan. Und wo ich nur sagen konnte, Herr, steh mir bei. her. Ich bin gehorsam, ich gehe den Weg, aber ich habe keine Ahnung, wie ich aus der Situation wieder rauskomme. Ja, das passiert, wenn du wirklich gehorsam bist. Weil das hat ja nichts mit dem Intellekt zu tun. Du machst ja Dinge, die du gar nicht wirklich verstehst. Weil Gott sie dir aber klar gesagt hat. Das heißt Glauben, Leben aus Glauben. Steh mir bei. Spätestens wenn wir erleben, wie Gott unser Gebiet erweitert und uns mit großer Fülle segnet, werden wir merken, dass wir hoffnungslos überfordert sind. Türen werden aufgehen, die mehr erfordern, als wir selbst zu geben haben. Ich bin in Situationen gekommen, seit dieser ersten großen Gebietserweiterung, so nach dem Motto, baue eine Gemeinde, was ich damals Gott sei Dank noch nicht so klar gesehen habe, wo es hinführen würde. Ja, als 20-Jähriger frisch bekehrt und Gott sagt, und jetzt machst du das, was Siegfried Müller macht für deine Generation. Das habe ich gehört, nicht mehr, nicht weniger. Und dass das sich mal Gemeinde nennen würde oder sogar Dienst in Afrika oder Gemeindeberatung von Gemeinden im ganzen Land oder was weiß ich, was noch draus wird. Also wenn ich das gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich davon geschlichen. Ganz heimlich und still und leise. So, Gott sagt uns nicht immer den Endpunkt, sondern er sagt uns den nächsten Schritt. Und das ist weise und voller Gnade auch für uns. Vielleicht übersteigen die Auftragsangebote, die deiner Firma auf einmal winken, den Rahmen dessen, was du aufgrund deiner Erfahrung und deiner Ressourcen dir zutraust. Mir ging das neulich erst wieder so. Ich habe wieder mal um eine Gebietserweiterung gebeten und ja, nicht weit fern kam dann die Einladung zu einer Katholienveranstaltung. Ich habe das jetzt im Infoabend kurz erzählt. So einem Katholien-Symposium nach Fallen da zum Thema Erwachsene für Christus gewinnen. Und da saßen 200 katholische Theologen. Priester, ich glaube ein Bischof war da, aber auf jeden Fall waren einige Professoren da von verschiedenen katholischen Hochschulen. Da war die Leiterin der Ausbildung von allen katholischen Priestern. Die war da, die Professorin, ich habe den Namen vergessen. Die alle saßen da und jetzt der Bernd soll kommen und soll dann da erzählen, wenn man Erwachsene für Christus gewinnt. So, das sind so Situationen, weißt du, wo du dich fragst, ha, ich? So gut, wenn wir dann sagen können, steh mir bei. Es war eine ganz tolle Erfahrung, also gar keine Frage. Aber das sind so die Momente, wo man vorher nicht so sicher ist, wie es nachher aussieht. Vielleicht haben die ungehobelten Jugendlichen, die sich seit neuestem in deiner Küche treffen, einen stärkeren Einfluss auf deine Familie als umgekehrt. Auf einmal, ja, du betest, dass Gott dir Leute in deine Zelle gibt. Auf einmal hast du 5 neue. Vielleicht eine Jugendzelle, hast 5 neue Männer, 5 neue Mädels dabei. Und merkst, also Moment mal, die prägen gerade meine Kinder, aber nicht umgekehrt. Das ist nicht so das, was ich gewollt habe. So, dann brauchen wir, steh mir bei, Herr, hilf mir, wie kann ich jetzt das auf gute Art und Weise auch handeln? Oder aber die neuen Gelegenheiten, dem Herrn zu dienen, für die du so gebetet hast, erfordern eine Person mit Qualitäten, die du nie gehabt hast und auch der Wahrscheinlichkeit nach nie haben wirst. Du hast 2 Hände voll Segen geschöpft und bist in Neuland vorgestoßen und hast dich unversehens in widrigen Umständen verstrickt, die dich völlig überfordern. Da kann man sich leicht verängstigt, irregeführt, verlassen oder zornig fühlen. Also mir ging das schon so. Als Gottes erwählte, gesegnete Söhne und Töchter ist es unser Auftrag, uns an Dinge heranzuwagen, die so groß sind, dass unser Scheitern schon vorprogrammiert ist. Es sei denn, Gott schreitet ein. Das habe ich jetzt seit fast 19 Jahren erlebt. Genau das. Gott sagt dir nie die Dinge, die du aus eigener Kraft simpel und leicht tun kannst, sondern er gibt dir immer eins drauf. Er stellt dir eine Herausforderung, wo du von Anfang an eigentlich weißt, keine Chance aus mir heraus. Geht nicht. Ich kann das nicht. Ich habe das nie gemacht, ich habe das nie gelernt, ich kann das nicht. Dann sagt Gott und geh, geh, geh. Und er versorgt dich. Auf einmal kommen Ressourcen. Da kommen vielleicht Menschen, die dir Ratgeber sind, die dir genau in dem Bereich einen Ausgleich geben, wo du keine Ahnung hast. Ich brauche so Leute oft. Ich bin nicht der, der überall Ahnung hat von. So, ich brauche Männer und Frauen, die an meiner Seite stehen, die mich unterstützen, die mir helfen, wo ich völlig naiv sein würde. Ja? So. Dieses Gefühl, das oft den Gebietserweiterungs- und Segnungsmodus Gottes begleitet und vor dem so mancher Christ schon davongelaufen ist, das nennt sich Abhängigkeit. Abhängigkeit. Abhängen tun sie alle gerne, aber Abhängigkeit. Was es eigentlich meint, ist ein Wort, was nicht so viel Sympathien auf sich vereinigt. Es ist ein gutes Zeichen dafür, dass du mit Jesus auf dem Weg bist, wenn du dieses Gefühl hast. Ich bin abhängig. Ich bin völlig abhängig. Ja, Leute sind ja abhängig von allen möglichen Dingen. Fernsehen, Drogen, Alkohol, Sex und so weiter. Aber abhängig von Jesus zu sein, ist die einzige Abhängigkeit, die dir so richtig was bringt. Die einen sagen, du verlierst dann die Kontrolle. Die aber, die verstanden haben, die werden sagen, du gibst die Kontrolle dem, der sie als einziger wirklich gut ausüben kann. Das passiert, wenn du abhängig von Jesus bist. Addicted to Jesus, gab man ein Lied darüber. Es ist die Abhängigkeit von Gott, die einfache Leute wie Jabes, dich oder mich, zum Helden macht. Indem wir uns Jabes dritte verzweifelte Bitte, steh mir bei, anschauen oder zu eigen machen, setzen wir Gottes Kraft frei, um seinen Willen zu vollbringen und ihn gerade durch alle diese scheinbaren Unmöglichkeiten hindurch zu verherrlichen. Das ist es, was in der ganzen Bibel zu sehen ist, von Anfang bis Ende. Ich könnte euch jetzt Dutzende von Beispielen nennen, von Männern und Frauen, die genau das erlebt haben. Angefangen von Mose bis hin zum Schluss zu Leuten wie Jakobus, Johannes, Paulus, Judas, die alle über ihre Grenzen hinaus gestretched wurden und eigentlich nicht aus eigener Kraft mehr klarkamen. Aber Gott hat gesegnet. Beachte bitte, dass unser Gott den Horizont nicht nach geistlichen Riesen oder Top-Absolventen theologischer Seminare absucht. Er sucht nach denen, die mit ungeteiltem Herzen zu ihm gehören wollen, so wie wir das gesungen haben. Ungeteiltes Herz. Und dieses ungeteilte Herz ist das Einzige, was du zum Expansionsplan Gottes für dein Leben beisteuern kannst. Und noch etwas. Für Christen ist Abhängigkeit lediglich ein anderes Wort für Vollmacht. Für Christen ist Abhängigkeit lediglich ein anderes Wort für Vollmacht. Denn Jesus Christus, der Vater und der Heilige Geist haben alle Vollmacht über alles zu aller Zeit ohne Begrenzung. Und wenn wir abhängen, heißt an ihn hängen, bekommen wir von seiner Vollmacht die Dinge ab, die wir brauchen. Dann haben wir seine Pakete empfangen. Und dann ist seine Vollmacht auf einmal unsere. Und deswegen hat Jesus gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Ha! Wer? Wir? Und dann sagt er noch was ganz Unverschämtes. Ihr werdet die Werke tun, die ich getan habe. Und größere. Denn ich gehe zum Vater. Bye bye. Ha! Ich bin im falschen Verein hier, mag Petrus gedacht haben. Oder vielleicht nicht Petrus, aber vielleicht Johannes. Oder seine Halbbrüder, die dabei standen, die am Anfang gar nicht so begeistert von ihm waren und seiner Lehre. Moment, langsam, stopp. Du hast Tote auferweckt. Du hast Kranke geheilt und zwar zu Hunderten oder zu Tausenden. Du predigst das Wort wie kein anderer. Alle hören dir zu. Du predigst mit Vollmacht, sagen die Leute. Wer sind wir? Sie hatten noch keine Ahnung, was kommen würde. Aber er verriet es ihnen. Er sagt, ich muss nach Hause gehen. Meine Zeit ist vorbei. Mein Dienst ist bald erledigt. Aber wenn ich vom Kreuz auferstanden bin und nach Hause gegangen bin, zu meinem Vater im Himmel, mich zur Rechten Gottes sitze, wo ich sitzen bleiben werde, bis zu dem Moment, wo ich wiederkomme, um die Christen aller Zeiten und aller Generationen zu holen, bis zu diesem Moment werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird. Und die wird euch befähigen, bis zum Ende der Welt zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Diese Kraft wird durch euch Kranke heil machen, bis dahin, dass sie Tote auferweckt. Durch diese Kraft werdet ihr Menschen aus Gebundenheiten freisetzen. In dieser Kraft werdet ihr Ehen neu heilen können, die kaputt sind durch die Beziehung. In dieser Kraft werdet ihr Dinge tun, die unmöglich sind, aus euch heraus. Und diesen wundervollen Tag nennen wir Pfingsten. Die Geburtsstunde der Gemeinde und die Geburtsstunde echter Abhängigkeit gleich echter Vollmacht. Von dem Tag an, wo ich das verstanden habe, war für mich Abhängigkeit das größte Lob, was mir jemand sagen konnte. Bis dahin habe ich mich oft geärgert, wenn Leute sagen, du bist ja völlig abgedreht, du bist ja abhängig von diesem Gott und diesem Jesus. Ja, aber ich wusste damit nicht umzugehen als junger Mann. Aber wo ich das verstanden habe, ja. Absolut ja, ich bin 100% abhängig oder zumindest möchte ich sein. Bin es nicht immer, bin manchmal auch selbst sehr stark. brauche ich Hilfe von Gott. Unsere Stärke ist manchmal unsere Schwäche. Wenn wir selbst alles schon drauf haben und gut können, dann vergessen wir manchmal, um Hilfe zu bitten und sagen, Gott, ich brauche deine Kraft. Ich möchte, dass du das machst, weil die Bibel sagt, dass die Werke, die wir aus eigener Kraft tun, die werden verbrennen, wenn der Tag des Gerichts kommt, wenn der Tag kommt, wo wir nach Hause gehen. Die werden nicht in den Himmel rüberkommen, die werden es nicht schaffen. Die werden so sein, als wenn sie nie gewesen wären. Die Bibel sagt, wenn wir Werke tun, aus einer falschen Motivation heraus, du unterstützt Leute finanziell, die es echt nötig haben, aber du tust es eigentlich nur, damit die dir Danke sagen, damit du dich besser fühlst. Du kommst da oben an und wirst das Gott versuchen zu erzählen und der wird sagen, tut mir leid, also die DVD ist gelöscht worden. Die Motive waren nicht okay. Versteht ihr? Was wir in eigener Kraft tun, das kann hier manchmal toll aussehen. Und Leute bewundern dich vielleicht dafür. Aber es hat keinen Ewigkeitswert. Also sollten wir danach streben, ha, steh mir bei! Ich will's gar nicht aus eigener Kraft tun. Ich will gar nicht rausfinden, ob ich's kann. Ich möchte, dass es in deiner Kraft passiert, dass meine Motive sauber sind, dass mein Herz echt ungeteilt ist und nicht zum einen dir dienen will und zum anderen mir selbst dienen will. Ah, das ist doch unser Kampf, wo wir drin stehen. Ich behaupte nicht, den gewonnen zu haben, aber ich glaube, ihn zu führen. So, ja, das ist, denke ich, was Gott auch von uns erwartet. Wir alles werden das in diesem Leben hier nicht bis zum Ende durchführen können. Wir werden nicht den höchsten Stand der Heiligung hier erleben können. Aber wir können Gott von Herzen zeigen, Herr, ich will. Wenn mein kleiner Junior mit jetzt 5 Jahren in ein paar Wochen, wenn der kommt und hält einen Wassereimer in der Hand und einen Schwamm und sagt, Papa, ich möchte mir der Auto waschen, dann weiß ich, dass er es nicht kann, oder? Aber ich freue mich, dass er mir helfen will. Ich habe Freude, weil ich sehe, sein Herz ist richtig. Er möchte bei mir sein, heißt es eigentlich. Er möchte einfach bei mir sein. Er möchte mir helfen, was zu tun. Und wenn ich das Aquarium sauber mache und er kommt und sagt, darf ich Blätter rausfischen, die oben rumschwimmen. Natürlich kann ich das 10-mal schneller als er. Aber ich liebe es, wenn er kommt, wenn er damit sagt, Papa, ich liebe deine Nähe. Das ist, was er sagt. Und wenn ich sage, Herr, steh mir bei, dann sage ich, Papa, ich kann es vielleicht hier allein, aber ich will es gar nicht können. Ich möchte es so gern bei dir sein. Und dann die vierte Bitte, der vierte Satz. Und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Ich denke da an eine ganzseitige Anzeige in einer Zeitschrift. Da war ein römischer Gladiator in großer Not abgebildet. Irgendwie hat er sein Schwert verloren. Ein wütender Löwe ergänzt seine Chance und springt mit gespreizten Krallen und weit aufgerissenem Maul auf ihn zu. Die Zuschauer im Kolosseum starren gebannt in die Manege, wo der Gladiator in panischer Angst zu entkommen versucht. In der Überschrift ist zu lesen, manchmal kann man es sich leisten zu unterliegen, manchmal nicht. Nachdem Jabes auf übernatürliche Weise Segen, Einfluss und Macht bekommen hatte, war er da nicht geneigt zu meinen, er könne es von nun an getrost mit jedem Löwen aufnehmen? Würden wir nicht von einem Menschen, der stets den Beistand Gottes hatte, nicht ein Gebet erwarten wie, dass du mir hilfst, das Unheil zu überwinden. Aber Jabes war weiser als jener Gladiator. Es ist die beste Strategie, sowohl den brüllenden Löwen als auch die Arena zu meiden. Oder? Deshalb war die letzte Bitte seines Gebets, dass Gott ihn vor dem Kampf bewahren möge. Und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Je mehr wir unsere Gebiete erweitern, desto mehr geistlichen Angriffen werden wir ausgesetzt sein. Die Größe unseres Gebetsschutzschildes jedoch bestimmt, wie viele der gegen uns abgeschossenen Pfeile uns überhaupt treffen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Hier geht es nicht um geistliche Einsichten, besondere Vollmachten oder die Konfrontation mit dem Feind. Es ist niemals Gott, der uns versucht. Es ist niemals Gott, der uns Krankheit oder Leid oder Not schickt, um uns zu prüfen. Wann haben Sie Gott zum letzten Mal darum gebeten, Anfechtungen von Ihnen fernzuhalten? Ebenso, wie Gott will, dass Sie um mehr Segen und ein größeres Gebiet beten sollen, will er auch, dass Sie ihn um Bewahrung vor dem Bösen bitten. Das ist für manche neu, vor allem für religiös geprägte Menschen. Ja, aber ich muss das doch ertragen. Ich muss das doch, Gott hat das doch zugelassen und es ist doch irgendwie auch in seinem Plan. Es dient mir ja auch und ich erlebe Gott ja umso mehr, je mehr Leid ich erlebe. Da sind Wahrheiten drin. In Leitphasen kann ich Gott sehr viel intensiver erleben als sonst, wenn ich sonst mir keine Zeit nehme, ihn zu erleben. Wenn du im Krankenhaus liegst, hast du gar nichts anderes mehr zu tun, als mit Gott zu reden, in vielen Fällen. Und auf einmal erlebst du einen Gott ganz anders als vorher und dann machst du dir vielleicht die falsche Schlussfolgerung und sagst, ja, Gott hat das geschickt, damit er mir das und das sagen kann. Es ist nicht wahr. Darf jetzt jemand Amen sagen, der das glaubt, dass es nicht wahr ist? Amen. Es ist ein gewaltiger Satz nach vorne, wenn wir unsere Aufmerksamkeit mehr darauf richten, Anfechtungen zu vermeiden, als sie zu überwinden. Ich glaube, wir haben einen Kampf, in dem wir stehen, ganz ohne Zweifel. Aber ich habe es wirklich nicht nötig, mir noch neue Gegner zu suchen oder mich auf noch mehr Kämpfe einzulassen. Wisst ihr, nur Toren führen einen Zwei-Fronten-Krieg. Deutschland hat das ja auch mal versucht. Zwei und nachher drei Fronten. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. In dem Fall war es gut, dass es so ausgegangen ist. Aber ihr versteht, was ich meine. Zwei oder drei Fronten zu kriegen, ist unweise. In der Regel geht es erstmal um unsere innere Front. Wir kämpfen den Kampf gegen uns selbst zuerst. Und wenn wir den gekämpft und geführt haben, dann sind wir in der Lage, auch für andere zu kämpfen, anderen beizustehen und zu helfen. So ist es erstmal der wichtigste Kampf für dich selbst, um dich, um deine eigene Herzenshaltung zu beten. Ich habe festgestellt, dass in aller Regel niemand zu Ehren kommt, der nicht bereit ist, einen Lebensstil von Mittelmäßigkeit und Bequemlichkeit hinter sich zu lassen. Mit anderen Worten, wenn du das tust, was alle tun, dann hast du auch das, was alle haben. Wenn du sagst, das ist mir zu wenig, dann musst du etwas ändern in deinem Leben. Ich habe Unternehmer kennengelernt, auch sehr reiche Leute, und ich habe herausgefunden, dass die alle etwas anders gemacht haben als die meisten. Vielleicht haben sie mehr gearbeitet, mehr riskiert, sich mehr zugetraut oder ihnen wurde mehr zugetraut. Auf jeden Fall wollten sie nicht im Mittelmaß stecken bleiben, sondern sie waren entschieden, etwas Besonderes zu erreichen, ein größeres Ziel zu erreichen, als ihnen vielleicht zugetraut wurde. So entscheide dich gegen deine Vergangenheit. All die Punkte, du hattest keinen Vater oder über Dinge, die in deinem Leben, in deiner Kindheit ausgesprochen wurden über dir, an Versagen, an Schwachheit. Dass man über dich sagt, du hast nur wenig Fähigkeiten, wenig Qualifikationen. Vielleicht hat man dich schon längst gewöhnt oder versucht daran zu gewöhnen, ein Leben im Mangel zu führen. Brich aus. Erlaube deinem Vater im Himmel, dass er aus deinem Leben etwas anderes macht, als was Menschen vielleicht daraus machen möchten. Manchmal ist es gut, das Erbe des natürlichen Vaters oder der natürlichen Mutter abzulegen und das des geistlichen Vaters anzunehmen. Zum einen des Vaters im Himmel, aber vielleicht auch von deinem geistigen Vater, der dir hilft, der vielleicht deine Zelle leitet, der dich führen möchte, dass du dich an ihn hängst und sagst, hey, ich möchte eher so sein wie du, als wie vielleicht mein eigener Vater, der Alkoholiker war oder sonst was war. Dann lass uns ein anderes Bild entwickeln von Vaterschaft. Lass uns sagen, Gott hat gute Väter. Ich weiß von einigen Männern, die keine Väter kannten und die wirklich geistige Väter bekommen haben aus Fleisch und Blut, die sie anfassen können, oder geistige Mütter, die ihnen wirklich Mutter oder Vater geworden sind und sie segnen, ihr Leben verändern, wo sie sich dann ausrichten können und sagen, ja, in die Richtung möchte ich gehen. Soll keiner eine Kopie von irgendjemandem sein, darum geht's nicht. Aber es geht darum, dass wir prüfen, wo haben wir Vorbilder, die wirklich welche sind. Wo ich sagen kann, ja, die haben was, das möchte ich haben. Ich habe auch Vorbilder, ich habe Pastoren, wo ich sage, das möchte ich haben von ihm. Da möchte ich ihm viel, viel ähnlicher werden, als ich mir jetzt bin. Versteht ihr? Und ja, so niemand was zutraut, was wirklich groß ist, dann willkommen im Jabes-Club. Herzlich willkommen, Eintritt ist bezahlt. Und jetzt lasst uns das tun, was Jabes tat. Entscheide dich, dem Gott zu vertrauen, der beschlossen hat, dich segnen zu wollen. Hör auf, diesen anderen Stimmen zu glauben, die vielleicht noch aus deinem Rallye-Unterricht übrig geblieben sind, die in Gott in ganz anderer Richtung aufmalen. Glaub dem nicht. Der Einzige, was mir Gott zeigt, wie er ist, das ist sein Wort und das ist sein Geist. Was ich hier nicht finde, es gibt verschiedene Leute, die versuchen mal alles Mögliche so zu erklären, wie Gott sein möchte. Ich habe neulich ein interessantes Telefonat gehabt. Und es ist nicht schwer zu sagen, du erzählst mir totalen Tünnis. Ich kenne die Bibel. Ich lese sie jedes Jahr mindestens einmal. Ich weiß, was da drin steht. Und ich weiß, wer Gott ist. Ich kenne ihn persönlich. Du brauchst mir nicht erzählen, wie Gott ist und wie Gott nicht ist. Ich habe sein Wort und das ist seine Beschreibung seiner Person. Ein Mann sollte seinem Wort gleichen, oder? Wenn jemand mich hört, sollte er wissen, wer ich bin und wie ich bin. Sonst bin ich nicht integer. Und wenn Gott mir sein Wort gibt, dann weiß ich, wer er ist, wenn ich dieses kenne. Dann ist es nicht schwierig herauszufinden, wer Gott ist. Und danach lässt er sich messen, freiwillig. Nicht, weil er es müsste. Er sagt, hier, prüf in meinem Wort, wer ich bin. Finde heraus, wer ich bin und handel danach. Und dann wirst du eine Kühnheit haben und wirst verstehen, warum Moses getan hat, was er getan hat. Du wirst verstehen, dass es nicht schwer ist, wenn du weißt, dass so ein Gott hinter dir steht. Wir alle haben uns früher einen großen Bruder gewünscht, der unsere Gegner verdrischt, oder? Ich habe ihn gefunden. Mein König, mein Jesus ist mein bester Freund. Wenn er mir irgendwas sagt zu tun und wenn die Hölle gegen mich aufsteht, weiß ich, ich werde siegen. Ich habe herausgefunden, dass ich einen Kampf, zu dem Gott mich berufen hat, niemals verlieren kann. Niemals. Es sei denn, ich gebe ihn auf. Manchmal geht ein Kampf ganz schön schwierig. Manchmal tut es weh. Es sieht aus, als ob ich kurz vorm Verlieren bin. Aber ich habe gelernt, wenn ich dranbleibe, in seinem Namen, mit seiner Kraft, das zu tun, was richtig ist und was gut ist, dann werde ich immer gewinnen. Immer. Es gibt keinen Verlust für einen Kampf, der in seinem Namen und mit seinem Auftrag geführt wird. Ehre sei Gott. Entscheide dich dafür, ein Segen sein zu wollen. Vergiss nie, Segen ist kein Selbstzweck. Segen ist nicht nur dafür da, dass du dich besser fühlst, sondern dafür da, dass du deine Welt veränderst. Mache dir dieses Gebet des Jabes zu eigen. Mach das ruhig täglich. Nimm dir das einen Monat vor oder zwei oder drei und bete es jeden Tag. Es ist ein kurzes Gebet. Es braucht weniger als eine Minute, es auszusprechen. Und sprich es im Glauben aus. Und schau zu, wie dein Glaube sich entwickelt, während du es immer wieder und immer wieder aussprichst. Du sprichst es nämlich deiner Seele zu, die andere Bilder drauf hat. Und sie muss es immer wieder hören, um den Platz des Geistes einzunehmen. Unternehmer erhielten durch dieses Gebet mehr Aufträge, als sie schaffen konnten und wuchsen. Menschen erhielten mehr Verantwortung in ihrem Betrieb und in ihrem Verein, indem sie das beteten. Gibt es tausende von Zeugnissen im Internet, könnt ihr das mal ein bisschen wühlen, was Leute so alles schreiben, was sie erlebt haben, nachdem sie dieses Gebet zu ihrem gemacht haben. Christen erhielten gewaltige Möglichkeiten, das Evangelium zu verkündigen. Doch ich möchte dir eins sagen, was hier zugehört. Halte dich von Sünde fern. Das Einzige, was diesen Kreislauf von überfließendem Leben durchbrechen kann, ist Sünde. Denn dadurch wird der Strom der Kraft Gottes in deinem Leben unterbunden. Sünde ist wie Salzsäure für Gottes Kraft in deinem Leben. Wenn du Sünde zulässt und dir holst und darin bleibst, wird es dein Leben zerstören. Paulus sagt, der Sünde sollt ist der Tod. Und das ist immer so. Wenn du mit der Sünde spielst, pass auf. Die Sünde ist kein Spielzeug. Gedanken, Handlungen oder Gedanken werden schnell zu Handlungen und Handlungen werden schnell zu einem Sterbeprozess, zu einer Zerstörung für Familien, für Ehen, für alle Arten von Beziehungen und ganz besonders für die Beziehung zwischen Gott und dir. Es gibt sowas wie die Sünde gegen den Heiligen Geist und viele rätseln, was das wohl sein kann. Ich persönlich glaube, es ist einfach die Entscheidung, in Sünde stehen bleiben zu wollen, obwohl ich weiß, dass es Sünde ist. Sünde zu tun, das ist uns allen passiert. Wir alle sind schon gefallen. Aber wenn wir es merken, dann stehen wir doch auf, oder? Und sagen, es tut mir leid, es war falsch, ich habe Mist gebaut, vergib mir. Und dann setzt Gott uns wieder ein, er stellt uns wieder her, es geht weiter. Aber wenn ich weiß, ich lebe in Sünde und ich verändere das nicht, dann kann Gott für mich nicht mehr gekreuzigt werden. Ich habe entschieden, ich habe die Sünde über Gott gestellt. Und das ist ein Moment, ihr Lieben, ich will das nicht theologisch letztendlich so behaupten, aber die Möglichkeit, dass es so ist, ist vorhanden. Und allein das reicht für mich schon aus, um sehr, sehr vorsichtig zu sein, ob ich mich in Sünde aufhalte. Nicht nur sie kurz mal zulasse und mal vielleicht probiere, sondern aufhalte, ganz bewusst, über Tage, Wochen, Monate, Jahre, an etwas festhalte, wo ich weiß, es ist nicht im Willen Gottes, es ist zerstörerisch. Ich habe hier zu viel und zu oft sehen müssen, was das mit Menschen gemacht hat. Ich möchte euch da einfach warnen vor. Zum Schluss möchte ich das Gebet noch einmal lesen. Ein Mann namens Jabes war der angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren und deshalb hatte sie ihn Jabes genannt. Er selbst aber hatte zum Gott Israels gebetet, segne mich. Und erweite mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Diese Bitte hatte Gott erhört. Lass uns doch bitte zusammen aufstehen. Ich möchte jetzt mit euch zwei Gebete sprechen. Das erste Gebet, das nenne ich ein Gebet der Hingabe. Es meint, eine Entscheidung auszudrücken, die grundlegend ist für alles, was mit Gott zu tun hat. Wer diese Entscheidung nicht in dieser oder in einer anderen Form für sich bewusst getroffen hat, ist definitiv nicht Christ. Er ist nicht mit Gott verbunden. Es muss nicht immer durch dieses Gebet sein, durch diese Art, versteht mich nicht falsch. Ich kann diese Entscheidung sogar ohne ein Wort sprechen. Aber die Bibel sagt, Paulus sagt, wenn wir mit dem Herzen glauben, dass Christus Gottes Sohn ist, dass er gestorben und auferstanden ist, und mit dem Mund bekennen, dann wird er in uns etwas auslösen, was er die neue Geburt nennt. Jesus selbst hat es so bezeichnet in Johannes 3. Von neuem geboren zu sein heißt, wir bleiben natürlich klar dieselben von außen, aber innen drin, unser Geist, der Teil von uns, der die eigentliche Person darstellt. Wir sind Geist, haben eine Seele und leben in einem Körper. Das ist die biblische und auch die medizinische Definition von Mensch. Dieser Geist ist, wenn er ohne Gott ist, verloren. Er wird zwar ewig leben, aber in einem Ort, den die Bibel Hölle nennt. Ist dieser Geist aber von neuem geboren, hat er Gottes Leben in sich empfangen und dafür ist er eigentlich gemacht. Das ist eigentlich das Ziel. Gott hat uns gemacht mit dem Ziel, uns zu sich hinzuziehen, mit uns die Ewigkeit zu verbringen. Dann sprechen wir von einer neuen Geburt. Unser Geist wird erneuert und er wird gefüllt mit seinem Heiligen Geist. Und auf einmal ist unser Leben ein anderes. Wir sehen Dinge anders als vorher. Ich erinnere mich, wo ich das erlebt habe, durch ein kurzes Gebet, ähnlich wie das, was wir gleich beten werden. Ich kam nach Hause und ich konnte nicht mehr lügen. Ich meine, ich hätte es tun können, aber in dem Moment, wo ich eine Unwahrheit ausgesprochen habe, wenn es auch nur eine kleine war, wie mein Chef ist nicht da, ich habe mich verletzt. Das hat mir vorher nie was ausgemacht. Mein Gewissen war so abgestumpft, es war kein Thema mehr. Auf einmal habe ich gemerkt, das verletzt mich. Dann habe ich gedacht, nee, er ist da, aber er hat jetzt gerade keine Zeit. Und das war die Wahrheit. So, versteht ihr? Oder gewisse Filmszenen, ich wollte sie nicht mehr sehen. Horrorfilme, Pornofilme, das waren Dinge, die hatte ich davor massenweise gesehen. Da stand ich drauf und ich wollte es nicht mehr sehen. Nein, das passt nicht mehr zu mir, weil ich bin jetzt meinem himmlischen Vater ähnlich. Ich bin sein Junge geworden. Ich bin nicht mehr nur der Sohn meines irdischen Vaters, sondern mein Papa ist der Papa im Himmel und der hat eine andere Wertestellung. Und das war in mir, das wusste ich. Muss mir keiner sagen. Muss keiner sagen, gehst nicht mehr in die Disco. Ich bin noch mal in die Disco gegangen danach mit 20. Ne? Und ich stand da und ich habe mich so fehl am Platz gefühlt. Obwohl nur 3 Wochen her waren, wo ich das letzte Mal voll Begeisterung da stand. Das ist nicht mehr meine Welt. Das gibt mir nichts mehr. Das ist so oberflächlich, so inhaltslos, so leer. Das meine ich. Und dieses Gebet, was wir beten, ich möchte euch einladen, das mitzubeten. Das ist keine Magie, es passiert nichts, wenn du es nur nachsprichst. Aber wenn du es von Herzen sprichst, dann wird es dein Leben so verändern, wie du es dir nicht mal vorgestellt hast, dass es möglich ist. Weil er gibt dir einen neuen Startschuss und er ist dabei.